Dezember 2018 haben wir die Arbeitsgemeinschaft Unser Wasser Lengerich-Handruf vorgestellt. Ich freue mich, dass wir heute wieder im Gespräch sind, denn es hat sich einiges getan. Lieber Herr Münster, Herr Raming, bitte stellen Sie doch sich und Ihre Arbeitsgemeinschaft unseren HörerInnen noch einmal vor.
Ludger Raming ist mein Name. Wir sind der Zusammenschluss von einigen Grundstückseigentümern, Hausbesitzern hier in Lengerich-Handrup, die sich zusammengeschlossen haben als das Vorhaben zur Wassergewinnung in Lengerich vom Wasserverband Lingener Land vorgestellt wurde. Wir hatten von Anfang an Bedenken gegen dieses Vorhaben, weil wir auch so schon Probleme damit haben, ausreichend Wasser für Fauna und Flora hier zu haben, hier zu halten und insgesamt ein Auskommen damit zu haben. Vor allen Dingen in den letzten trockenen Jahren 18, 19 und 20 war es doch sehr problematisch.
Ja, mein Name ist Josef Münster. Ich wohne auch im Zulauf von zwei Förderbrunnen, jeweils ungefähr 500 Meter entfernt. Habe einen kleinen landwirtschaftlichen Resthof, bin aber beruflich Messingenieur. Und aus dem Grunde heraus schon beruflich mit Datenerfassung und Aufnahmedaten und Messungen und so weiter vertraut gewesen. Nachdem ich von Lukeer von dieser geplanten Wasserentnahme gehört habe, habe ich dann mal, das war ja im Winter 13/14, habe ich mal den Hauptbach hier, den Mühlenbach angeschaut und mal geguckt, wie die Abflüsse sind. Und dann haben wir eine Hochrechnung durchgeführt, die sagen, ja, das kann ja gar nicht funktionieren, wenn das ja der Hauptabfluss ist. Der führt ja fast angenommen hochgerechnet das ganze Jahr genauso viel ab, wie noch zusätzlich gewördert werden soll. Das ist ihm wohl nicht möglich, ohne dass im Nachhinein die Bäche trocken laufen. Das war die erste Überschlagsrechnung. Und dadurch habe ich mich dann auch für diese AG positioniert noch entsprechend eingebracht.
Seit März 2020 betreibt der Wasserverband Lingener Land Probohrungen zwischen Lengerich und Handrup. Sie haben sich mit einer Petition an den Landrat des Emslands Marc-André Burgdorf gewandt. Sie fordern den sofortigen Stopp dieser Bohrung. Warum ist Ihnen das so wichtig?
In den Antragsunterlagen zu dem Pumpversuch hat der Antragsteller Parameter festgesetzt, die wir von Anfang an als falsch gesehen haben, beziehungsweise sind die grundsätzlichen Voraussetzungen für das Antragsverfahren in Frage zu stellen, weil der Gutachter des Wasserverbandes ganz klar den Auftrag hat, Wasser zu finden und wir jetzt schon nach gut einem Jahr Probepumpen sehen können, dass dieses Grundwasserstrukturmodell nicht passen kann und das können wir nachweisen durch die eigengebauten Messstellen und die Messergebnisse, die eigentlich jetzt auch von dem Gutachter bewertet werden müssten, aber zurzeit leider außen vor bleiben.
Ja, wir haben also vor gut einem Jahr, im Anfang März 2020, quasi zeitgleich mit dem Start der Pumpversuche, 40 neue Messstellen in Betrieb genommen, 10 weitere hatten schon den Unfall, sodass wir also 50 Messungen im Nahbereich der Förderbrunnen zusätzlich messen, zusätzlich also auch an anderen Positionen als die schon existierenden Messstellen vom Wasserverband. Der Grund ist, weil die Messstellen des Wasserverbandes häufig strategisch nicht richtig platziert sind, um dort wirklich die Abfälle oder die Grundwasserabfälle in der Fläche nachzuweisen. So sind ca. 50% der bisherigen Messstellen an Vorfluten oder Gräben positioniert. Die werden also je nach Wasserstand in den Gräben dementsprechend verfälscht. Und das also die Flächen dazwischen nicht richtig dargelegt werden. Und das hat sich im Grunde auch durch unsere Messung nach einem Jahr bestätigt. Und so haben wir uns dann genötigt gesehen, an die Öffentlichkeit zu gehen und die Diskussion allein mit Wasserverband bzw. im Landkreis sahen wir nicht als ausreichend.
Sie fordern neue und nachhaltige Wege für die Wasserversorgung. Und wie die vielen Unterschriften beweisen, steht die Bevölkerung ja auch fest hinter diesem Gedanken. Welche Alternativen stellen Sie sich vor?
Ja, wir hatten schon relativ früh gesehen, wo dann in anderen Regionen Wasser gefördert wird für die öffentliche Trinkwasserversorgung. Da gibt es eine ganze Reihe, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen wird etwa 70% des Wassers für die öffentliche Trinkwasserversorgung aus den Oberflächen, sprich aus Talsperren, aus Flüssen, aus Quellen, Uferfiltraten und so weiter genommen. Und nur 30% aus dem Grundwasser. Und hier in Niedersachsen ist das komplett umgedreht. Da sind etwa 85-90% wieder aus dem Grundwasser genommen für die öffentliche Trinkwasserversorgung. Und gerade im Bereich Lingen, Emsland, sehen wir gute Chancen, sich ähnlich aufzustellen wie in NRW. Wir haben das große Speicherwerk in Lingen, das ist quasi wie eine Talsperre. Wir haben den Kanal, wir haben die Ems, die durchgängig Wasser führen. Selbst in den Trockenjahren 2018 war noch genügend Wasser da. Also von daher ist genügend dort, um zumindest einen Großteil der öffentlichen Wasserversorgung aus der Oberfläche zu versorgen, und dass man das kostbare Trinkwasser nicht aus dem Boden, das Wasser nicht aus dem Boden holen muss für die öffentliche Versorgung.
Grundsätzlich wissen wir, dass die Trinkwasserversorgung wichtig ist und auch, dass die Trinkwasserförderung zu gewähren ist. Hier in diesem Fall ist es aber so, dass ein Großteil des geförderten Wassers auch in die Industrie geht. Und auch hier sollte man umdenken, ob man nicht industrielle Prozesse mit zweitbesserem Wasser ablaufen lassen kann, beziehungsweise ob das unbedingt das gute Trinkwasser sein muss. Dass wenn das hochsensible Maschinen sind, das wurde uns schon mal berichtet, dass irgendwelche Anlagen gekühlt werden müssen, dass man da nicht mit Kanalwasser reinpumpen kann, was ungefiltert oder ungereinigt ist, das ist uns auch klar. Aber wenn es darum geht, Öl aufzubereiten, da wird es sicher irgendwelche Prozesse geben, wo man auch in Anführungsstrichen zweitklassiges Wasser für nehmen kann.
Ja, wir hatten in den ersten Jahren auch einen Mitstreiter, ein Holländer, ist leider verstorben vor ein paar Jahren. Der war beruflich tätig im Großraum Rotterdam. Und dann sind wir jetzt halt, dass selbst die Menschen dort das Rheinwasser trinken müssen. Und natürlich entsprechend aufbereitet. Die Industrie ja sowieso, die haben dort kein Grundwasser, ist keine zur Verfügung. Das Wasser, was dort im Bunde ist, ist ja quasi versalzt durch die Nordsee oder den Ärmelkanal, gibt es keine Chance. Also die Menschen leben dort auch weiterhin. Die Industrie kann sich auch gut halten, sehr gut halten. Gerade die chemische Industrie im Bereich Rotterdam, also da gibt es keine Probleme, rein technischer Art.
Sie hoffen, dass Ihre Pläne und die Vorschläge Aufnahme in den Emslandplan 2.0 finden. Würden Sie uns diesen Plan bitte kurz erläutern?
Der Emslandplan 2.0 ist eigentlich gerade erst bekannt geworden. Ich habe das so verstanden, dass das im Grunde so ein bisschen Flurbereinigung rückwärts ist. Die Flurbereinigung hat hier in den 60er, 70er Jahren stattgefunden. Das Ziel war, möglichst viel Wasser möglichst schnell aus der Fläche zu bringen, damit sämtliche Flächen bewirtschaftet werden konnten. Jetzt sehen wir leider, dass das zu gut gemacht worden ist. Das Wasser, der Niederschlag, der dann fällt, wird zu schnell abgeleitet, sammelt sich zu schnell in den Gräben und wird dann ungenutzt abgeführt. Das, was am Anfang schon gesagt worden ist, dass die Gräben zu viel wegführen. Und dieses soll jetzt ein System sein oder werden, was wir uns vorstellen, dass dieses Wasser mehr zurückgehalten wird. Das kann zum Beispiel durch Sohlanhebung der Gräben passieren, durch zusätzliche Aufstaustufen, dass man praktisch das gefallene Regenwasser, die Menge scheint ja zu passen übers Jahr, bloß die Verteilung ist sehr schwierig, dass wir immer mehr Starkregenereignisse kriegen und dass es dann auf einmal auch weggeht.
Wir prüfen auch nicht nur Grundwasserstände, wir messen auch die Wasserstände in den Gräben. In unseren 8 Stellen haben wir das. Hier beginnend hier an dieser Mühle, zentral quasi zwischen dem Brunnenfeld bis hoch nach Lotten. Und dort, die letzte Messstelle, die wir haben, ist halt parallel zur offiziellen Messstelle der Wasserbehörde, sprich vom NRWKN, und vergleichen entsprechend. Und heute können wir wieder rückwärts auf den Gräben hochgucken, wie viel Wasser abgefallen ist. Und wenn man das tendenziell sieht, sieht man in den letzten Jahren, dass der Wasserdruck durch die Gräben partiell sehr schnell ansteigt, wenn Starkregen gewesen ist, dann nach 2-3 Tagen aber quasi schon wieder abgefallen ist, das Normalmaß erreicht hat. Und dieses Normalmaß stellen wir auch fest, das nimmt generell ab. Wahrscheinlich dann auch klimabedingt.
Ja, die letzten Jahre waren ja auch sehr trocken. Wir hatten Zeiten, in denen auch die Bevölkerung gebeten wurde, den Wasserverbrauch zu reduzieren. Haben Sie da mit Ihren Messungen auch Auswirkungen dieser Dürre feststellen können?
Ja, wir haben dort unsere eigenen Messungen, wir haben im großen Bereich, also das geht quasi von Anderfelde bis nach Lottenhof, haben wir etwa 80 Messstellen in der Nachbarschaft von den Beregnungsbrunnen der Landwirte. Darüber kann man tendenziell einen Abfall feststellen. Die neuen Messstellen in einem Jahr, gut, das kann man natürlich nicht sagen, ob das nun, wenn man nur die alleine betrachten würde, könnte man nicht sagen, ist das förderbedingt oder klimabedingt. Wir haben aber auch Zugang zu den Messdaten des Wasserverbandes. Und da kann man schon langfristig feststellen, dass es abnimmt, seit ungefähr den 2000er Jahren.
Welche Auswirkungen haben Sie hier direkt vor Ort festgestellt, zum Beispiel auch in der Land- und in der Forstwirtschaft?
Ich selber habe mit Ludger zusammen haben wir in etwa 10 Hektar großen Waldstück. Das ist etwa 600, 700 Meter südlich der Brunnen 1 und 2. Dort sind in den letzten Jahren schon Trockenschäden aufgetaucht, gerade was die Nadelhölzer betrifft, aber das ist ja allgemein bekannt. Es wurde immer gesagt, Laubwald ist davon nicht betroffen, gerade Buchen sollen es überleben. Aber das mussten wir leider vor allen Dingen verschärft letztes Jahr feststellen, dass ein Buchenwäldchen in diesem großen Forstanteil sehr stark geschädigt sind. 3 alte Buchen sind abgängig geworden. Einer von denen war vorgeschädigt durch die trockenen Vorjahre, ist auch letztes Jahr komplett zur Neige gegangen und 2 weitere Nachbarschaften auch Dürre gefallen oder abgängig geworden, wie man das heißt. Und das führen wir schon auf die Wasserförderung zurück, weil wir in der Nähe auch entsprechende Messstellen haben. Wir haben nämlich dort im Wald eine neue Messstelle generiert vor einem Jahr und selber dann im Wurzelbereich der Buchen auch Feuchtesensoren gemacht. Und da konnte man bei Start im Sommer letzten Jahres war der Wasseranteil schon unter 5%. Und das in 2 Meter tief. Und das sagen auch die Forstleute, mit so wenig Wasser kann kein Baum überleben. Vor allem keine älteren Bäume, die jetzt ja gewohnt waren, durch die Zeit vor der Flurbereinigung quasi im Wasser zu stehen.
In der Land- und Forstwirtschaft geht es darum, dass die Pflanzen grundsätzlich einen Grundwasseranschluss haben oder andersrum einen Grundwasseranschluss behalten. Und wenn jetzt förderbedingt auch der Grundwasserstand nur um einige Dezimeter sinkt, kann das bedeuten, dass die Roggenpflanze zum Beispiel, die 1,30 Meter vielleicht wurzelt, dann auf ihr 1,30 Meter das Wasser auch nicht mehr findet, sondern das Wasser zurückgegangen ist auf 1,50 Meter und demnach dann natürlich nur mit Niederschlagswasser zurechtkommen muss. Und wenn das ausbleibt, natürlich vorzeitig abstirbt, was wir jetzt eigentlich in den letzten 3 Jahren so gesehen haben. Und mit den Bäumen verhält sich das ähnlich, dass die jungen Bäume dem Wasser noch hinterher wachsen können, aber die älteren Bäume haben dann keine Chance mehr und fangen eigentlich an zu reduzieren. Das kann man sehen, wenn die Äste absterben. Und hinzu kommen natürlich, da werden wir natürlich dann auch immer darauf hingewiesen, dass ja Klimawandel sowieso da ist. Und wenn der Baum leidet oder die Bäume leiden, fallen dann auch die Pilze ein. Und das beschleunigt die Sache natürlich bei den Nadelwald, Borkenkäfer. Dann hat der Baum nicht mehr Wasser genug, um das Harz zu bilden, wo er eigentlich diese Gänge des Borkenkäfers mit verschließt. Und dementsprechend kann er sich nicht mehr selber wehren dagegen.
Wenn es jetzt tatsächlich zur Aktivierung des Wasserwerks käme, würde der Grundwasserspiegel ja vermutlich nochmal deutlich sinken. Und wie Sie schon beschrieben haben, die Wasserversorgung in der Landwirtschaft dementsprechend problematisch werden. Sind eigentlich Entschädigungen im Gespräch? Und wenn ja, welche Stelle wäre dafür zuständig?
Ja, die Entschädigung auszuzahlen und abzuwickeln ist Sache des Wasserverbandes. Die beauftragen einen Gutachter, um dann die Schäden zu erfassen und dann auch monetär zu bewerten. Das Ganze ist immer eine Nebenbestimmung der Bewilligung für eine langfristige Förderung, ist aber jetzt auch schon drin als Nebenbestimmung für diese Pumpversuchserlaubnis. Das ist da schon genauso drin. Das Problem ist, erstmal zu erkennen und auch sich darüber einig zu werden, ob überhaupt Schäden durch die Wasserförderung entstanden ist. Und da gibt es Diskussionen gerade auch, wie interpretiert man Messdaten beispielsweise. Da sind wir ja auch vor allen Dingen im Streit, auch mit dem, haben wir auch dem Herrn Landrat bei der Petition auch mitgeteilt, dass zwar in einigen Bereichen wohl Flächenabsenkung oder Absenkung in der Fläche anerkannt sind, wie zum Beispiel im Ortskern oder auch bei dem Brunnen 4. Aber weiträumig, gerade auch hier, wo wir jetzt hier im Mühlenbereich sitzen, ist angeblich nichts zu befürchten. Und dem müssen wir dringend widersprechen, gerade mit, wenn wir die Messdaten, Unwasserstände, wie auch die Bäche und so weiter beobachten. Das heißt, solange die Gegenseite, sprich der Wasserverband und auch nicht getrieben durch eine Behörde, dass sie überhaupt akzeptiert, dass es in dieser Fläche überhaupt Absenkungen kommt, dann nützen auch alle modernen Bewertungen nichts, dann sagen die einfach, nö, das sind wir nicht, das ist das Klima oder wie auch immer, oder ihr seid selber.
Das ist ein großes Problem, was wir auch sehen. In den Antragsunterlagen zu dem Pumpversuch sind die Daten eines normalen Jahres von 2016 zugrunde gelegt worden. Und demnach sind auch diese Flurabstandskarten gemacht worden, also ausgewiesen, wie die Grundwasserstände zurzeit dann waren. Jetzt sind für die Entschädigung die Gutachter ausgewählt worden, denen wir grundsätzlich auch zugestimmt haben. Das sind gute Leute. Und die haben aber jetzt leider zum Auftrag Karten mit den Daten des Jahres 2018. Wie wir es jetzt schon zweimal beschrieben haben, war das Jahr 2018 viel trockener als das Jahr 2016. Und dementsprechend werden die Gebiete, die die zu erkunden haben oder zu bewerten haben, schon mal viel kleiner. Und auch die Problematik wird dadurch natürlich runtergespielt. Und wir haben auch natürlich mit denen diskutiert darüber, dass wir das nicht richtig eingeschätzt sehen. Aber die Gutachter sagen natürlich, wir haben den Auftrag des Wasserverbandes, das nach diesem Kartenwerk zu machen. Dieses Kartenwerk kommt von dem hydrogeologischen Büro des Wasserverbandes, wo jetzt auf einmal die Daten von 2018 zugrunde liegen. Also eine faire Entschädigung ist so nicht zu erwarten.
Ja, das ist ein Problem, auch in den rechtlichen Vorgaben auch seitens der Landesregierung. Wir haben darüber diskutiert und wir können das ja gar nicht verstehen. Wieso können die plötzlich das trockenste Jahr, das es seit Jahrzehnten gegeben hat, als Referenzjahr nehmen? Wir haben durch eigene Messdaten festgestellt, wenn ich zum Beispiel auf meiner Hochfläche den Wasserstand vergleiche zu 2018, messe ich einen Abfall von 10 cm. Vergleiche das aber auf die Jahre davor, zum Beispiel 2014 bis 2017, und dann nehmen wir davon den Mittelwert, dann ist das Wasser so rund 30 cm gefallen. Das heißt, wir haben eine Differenz von 20 cm allein durch die Auswahl des Referenzjahres. Und so wie wir es auch über unseren Rechtsbeistand auch gehört haben, die Behörde bzw. Wasserverband ist frei, irgendein Jahr als Referenzjahr auszusuchen. Dann haben wir natürlich aus der Sicht das Jahr genommen, was für die am günstigsten ist, nämlich das Tor für 2018. Hat aber mit Fairness absolut nichts zu tun.
Mit den Daten, die Sie gerade genannt haben, dass das Referenzjahr ja eigentlich ein absoluter Ausreißer ist, ist die nächste Frage eigentlich schon beantwortet. Kann ein Betrieb mit den Entschädigungsgeldern, wenn er sie denn bekommt, überhaupt überleben? Kann man damit existieren? Kann man überhaupt den Betrieb weiterführen, wenn das Wasser dauerhaft so abgesackt ist?
Grundsätzlich sind die Betriebe auch in dieser Gegend, so wie es in Grumsmühlen praktiziert wird. Grumsmühlen ist das Fördergebiet, was bisher vom Limner Wasserverband in Anspruch genommen wird. Sind die Leute hier bereit, sich irgendwo zu arrangieren? Die große Frage ist natürlich, inwieweit kann man das irgendwie fair hinkriegen? Und das sehen wir im Moment eigentlich nicht. In Grumsmühlen hat mir dann speziell jemand gesagt, der ortsansässig ist. Die wollen natürlich auch namentlich natürlich nicht genannt werden. Aber der hat dann gesagt, ich bekomme Entschädigung an Stellen, wo ich gar nicht nachvollziehen kann. Da ist eigentlich etwas gewachsen. Und an anderen Stellen, wo es mir vertrocknet, da bekomme ich nichts. Also diese Entschädigungspraxis muss doch überdacht werden, dass die Anrainer, sage ich mal einfach, dass sie auch vernünftig entschädigt werden, beziehungsweise dass die Auflagen, die kommen, wenn dann ein notwendiges Wasserschutzgebiet ausgewiesen wird, dass die Auflagen, die dann kommen, dass sie dann ausgeglichen werden. Uns ist vollkommen bewusst, dass das den Preis für die Wasserabgabe grundsätzlich teurer macht. Das ist uns wohl bewusst. Aber uns wird gesagt, wir haben für die Allgemeinheit zu sorgen und dementsprechend müsst ihr zurückstecken. Aber auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass es dann auch ausgeglichen werden muss. Wobei sich natürlich die Frage stellt, wenn wir gerade hier in diesem Bereich sind, an der Ramis-Mühle, inwieweit man die abgestorbenen Bäume überhaupt ausgleichen kann.
Ja, das kommt dann noch hinzu. Man wird erzählt, okay, jetzt geht ein Baum tot, meinen wir die Buche, und dann wird der Gegenwert Holzwert. Was ist der Holzwert? Das haben wir gerade auch im Frühjahr gesehen. Ich bin mit dem Förster im Januar durch den Wald durchgegangen und habe gedacht, der Baum muss weg, ist tot. Ich habe 1990 1,5 Hektar aus dem Acker rausgenommen und aufgeforstet. Das waren zu 90% Eichen und zu 10% Buchen. Buchen wachsen langsam, ist klar. Die Eichen, davon sind wir die überwiegende Zahl, nämlich zwei Drittel, sind die kanadischen Eichen, diese Roteichen, die relativ schnell wachsen. Es war mir damals versprochen worden, auch von der Forstbehörde, du kannst in 30, 40 Jahren anfangen zu ernten. Dem ist aber nicht so, weil eben auch zunehmend durch die Trockenheit das natürlich bei mir weniger gewachsen ist. Und jetzt sind im Frühjahr, sagte der Förster, 30 Stück muss raus und sind einfach tot, die Eichen. 30 Jahre alt, im Grunde, wenn man so will, Kinder. Und trotzdem konnte ich mit dieser Wassersenkung nicht mehr fertig werden. Wenn ich das jetzt gegenrechne, wie will ich dann das entschädigt bekommen? Ja, dann kriege ich den Holzwert. Im Januar waren das 10 Euro pro Raummeter. Dann habe ich dann mit meinem Sohn entschieden, ne, wir schneiden das gut, das kommt in den Ofen. Brennholz, sonst kriegen wir nichts dafür. Ein paar Monate später ist natürlich der Holzpreis gestiegen. Aber auch das wissen wir alle, das wird noch mehr von den großen Händlern festgehalten, als die Forstwirte, die klären das immer noch nicht bekommen. Man kann nur sagen, die Schäden bekomme ich nicht wieder. Das andere wäre mit Hofeichen. Hofeichen, da gibt es eine andere Methode, die sogenannte Kochmethode, ist auch richtig anerkannt. Habe ich mal durchgerechnet. Angenommen, ich könnte das auf die Wasserförderung zurückführen. Dann im Durchschnitt würde ich jede Eiche etwa mit 5.000 Euro vergütet bekommen. Da spielt nämlich auch die ideelle Wert eine Rolle mit, der landschaftliche Wert und so weiter. Es gibt aber auch andere Fälle, wo so ein Baum wesentlich teurer vergütet worden ist. Das kennen wir auch Gerichtsverfahren, wo so das Zehnfache gefordert wurde und dann das Fünffache gezahlt worden ist. Also 30.000 Euro für eine Solitäreiche. Also man kann sagen, wie man sich will. Wir wissen das selber auch von meiner Familie her. Unser Hof ist von ungefähr 45 Eichen plus Buchen, Linden und so weiter umgeben, also gut 50 große Bäume. Wenn die alle weg sind, dann können wir wegziehen. Also zum einen für natürlich der Schutz, der Sturmschutz fürs Haus selber. Wenn wir dann einfach nur ein Haus stehen haben, mitten in einer Wüste, wenn man so will, ist der Wohnwert nicht mehr da. Es gibt auf jeden Fall einen erheblichen Verlust, gerade auch in der Wertigkeit der Immobilien.
Ja, so ein Baum ist eben mehr als nur die Frage, wie viel Raummeter Holz der darstellt. Ne?
Ja, und ich hatte auch mal hochgerechnet, allein durch den öffentlichen Wert, den so ein Wald liefert. Wie gesagt, die 1,5 Hektar Eiche, die vor 30 Jahren angepflanzt worden sind, ich habe erst mal auf die Pachteinnahmen des Ackers verzichtet. Ich habe dann die Betriebskosten, gut, das meiste ist von der EU bezahlt worden, was dann eben die Gelder für die Pflanzen selber und auch für die Einzäunung betrifft. 90% ist da vergütet worden, die Arbeit natürlich nicht, da ich selber muss ja auch Pflegearbeiten durchführen. Das ist dann alles quasi Liebhaberei gesehen. Und dann, wenn man hochrechnet, wie viel CO2 durch so einen Baum gebunden wird. Also insgesamt über 30 Jahre sind etwa 100.000 Euro zustande gekommen.
Ja, Wasser und Wasserplanung sind ja spätestens seit der aktuellen Flutkatastrophe in aller Münder, in aller Köpfe. Fühlen Sie sich dadurch in Ihren Forderungen bestätigt?
Das, was man auf jeden Fall sehen kann anhand der Flutkatastrophe, dass doch der Klimawandel irgendwie sich auszuwirken scheint. Das, was ich eben beschrieben habe, dass die Starkregenereignisse zunehmen und dass die Wetterphasen anscheinend auch länger andauern, sprich, dass wir sehr lange heiße Perioden bekommen und dann im Wechsel zu Niederdruckphasen, beschreibe ich das mal einfach, dass dann die Regenereignisse, dass die doch heftiger ausfallen. Hier bei der aktuellen Flutkatastrophe kommt vielleicht dazu, dass auch zu viele Flächen versiegelt sind, aber das ist ja deutschlandweit eigentlich ein Problem. Da kommen wir nochmal zurück auf unseren Emslandplan 2.0, dass wir hier sehen sollten, dass wir dieses Niederschlagswasser, was wir dringend brauchen, dass wir eigentlich sehen, dass wir das hier in der Fläche behalten.
Genau, denn das ist einmal das Wasser, dann das Klimaproblem ist der Hitze. Das konnte man auch selber an den Bäumen sehen. Im letzten Jahr war es schon sehr schnell sehr heiß im Frühjahr gewesen und die Eichen haben damit darauf reagiert mit Eicheproduktion. Wenig Blatt, viele Eichen. Ist wahrscheinlich, um da viel für Nachwuchs zu sorgen. Sieht man in diesem Jahr, auf jedem Rasen taucht plötzlich dann einen halben Meter später wieder so ein Eich aus dem Boden raus. Weil eben dieses Jahr das Gegenteil, wettermäßig das Gegenteil gewesen ist. Die Hitze macht Rindenbäumen zu schaffen, Eichen etwas weniger als im Buch, die sind sehr empfindlich gegen Hitze, das spielt auch eine Rolle gewesen, aber auch dann in der Landwirtschaft. Ich habe eine Schafzucht, habe also ungefähr 1 Hektar Grasland dabei. Als die ersten Trockenjahre in 2011 bis 2014 gewesen, schon da waren, habe ich dann noch nicht viel drauf gegeben. Ich hatte auch keine Bewässerungsanlage, mir ist das Gras quasi vertrocknet, ich musste Heu einkaufen, was ich vorher noch nie hatte. Das Gras ging zurück, stattdessen wachsen andere Pflanzen, wie zum Beispiel Löwenzahn und ähnliche Dinge, die die Schafe nun mal nicht fressen. Das heißt, der Boden geht insofern auch kaputt. Sobald es richtig warm wird, muss man bewässern. Das geht nicht anders. Also muss man beregnen. Ich habe mir entsprechend eine Regenanlage zugelegt, auf eigene Kosten. Die habe ich letztes Jahr extrem in Anspruch nehmen müssen, wegen der Doppelfunktion. Und dadurch habe ich das Gras zum Leben erhalten. Also es ist hart von funktioniert. Und gerade bei den großen Landwirten, ohne dass sie berechnen, hat die Pflanze keine Chance, den Nährstoff aufzunehmen.
Ich habe zum Abschluss noch mal eine philosophische Frage, für die es wahrscheinlich ganz klare juristische Antworten gibt. Aber wem gehört eigentlich das Grundwasser und wer kann die Rechte für die Grundwasserabschöpfung vergeben?
Im Grunde gehört das niemandem. Wenn man es genauso nimmt, gehört das Grundwasser der Nachwelt, den zukünftigen Generationen. Wir benutzen es zurzeit und es gibt rechtliche Vorgaben, das ist richtig. Hier in Niedersachsen werden die Rechte aus Landesrecht heraus erteilt. Stellvertretend für die Landesregierung ist das die Unterwasserbehörde, jeweils pro Landkreis oder freier Stadt. Aber gehören tut es denen auch nicht, sondern die verwalten es im Grunde. Und dann kommt die Frage der Nachhaltigkeit. Denn es nützt ja nichts, wenn wir das Grundwasser jetzt über die Maßen fördern. Denn dann wird die Lebensführung der nachkommenden Generation, unserer Kinder und Kindeskinder, immer schwieriger und immer teurer. Das kann man natürlich bei Klimawandel auf jeden Fall immer sehen. Klimaschäden werden zunehmen und die nachfolgenden Generationen müssen damit fertig werden. Bei Grundwasser ist im Grunde genau das Gleiche. Das Ganze verschärft sich wahrscheinlich gegenseitig, schaukelt das hoch. Also von daher kann man sagen, die Unterwasserbehörde verteilt zwar die Rechte, aber so wie wir es momentan beobachten, nicht nur hier in unseren Gegenden, in anderen Gegenden genauso, nicht unbedingt nachhaltig und nicht zum Schutze der kommenden Generation. Rechtlich gesehen dürfen die das, moralisch gesehen ist es das schwierig.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Bin ziemlich berührt davon, muss ich gestehen. Bevor wir uns hier verabschieden, liegt Ihnen noch irgendwas am Herzen, was Sie unseren Hörern mitgeben möchten?
Also ich möchte mich erstmal für die überwältigende Unterstützung bei der Petition bedanken und appelliere nochmal an die Verantwortlichen des Kreises, entsprechend auch damit umzugehen und hoffe, dass wir wieder in die Sachdiskussion mit den Behörden und dem Wasserverband zurückkommen.
Wir hatten Diskussionen mit denen gehabt, das relativ regelmäßig, fast schon regelmäßig, mit den Bürgermeistern, mit den Räten, mit dem Wasserverband, auch mit der Behörde. Wir sind ein paar Mal in Meppen gewesen, bei der Fachbehörde. Wir waren sogar bei der Fachbehörde Hannover vorstellig gewesen, da haben wir dort an einer Besprechung dann teilnehmen dürfen. Seitdem der Antrag gestellt worden ist, für die Pumpversuche, ist Schicht. Also es hat dann, jeder hat gesagt, ne, es ist ein Verfahren, ihr wendet euch an die andere Seite. Und die andere Seite, nein, wir können nichts machen, das muss erstmal entschieden werden und so weiter. Und das ist von daher für uns schwierig, wir konnten unsere Sachargumente auch nicht mehr vorbringen. Haben es natürlich schon versucht, über Infostände zu machen, was seit fast 2 Jahren auch kaum noch möglich ist, oder gut wie gar nicht mehr. Vorher hatten wir 3-mal im Jahr einen Infostand in der Gemeinde, bei entsprechenden Festen. Das ist nicht mehr gegeben seit Frühjahr letzten Jahres. Es ist schwer, dort durchzukommen. Von daher hoffen, dass die Hörer das mal aufgreifen und Sachargumente auf der Homepage, die wir haben, nachlesen. Entweder die Artikel oder aber auch dann ganz konzentriert auf der Download-Seite. Dort sind die Sachargumente in Grafiken, in Tabellen, in Farben, wie auch immer dargestellt. Und gerne sind wir bereit, uns mit Leuten auseinanderzusetzen und dort Diskussionen auch zu führen bzw. Argumente dann auch zu vermitteln.
Dann sage ich nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen viel Erfolg. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass Sie mit Ihrer Petition erfolgreich sind, dass die juristischen Entscheidungen zu Ihren Gunsten ausgehen oder letzten Endes dann zu unser aller Gunsten. Und wir bleiben in Verbindung.
Auf jeden Fall. Wir bedanken uns auch sehr herzlich, dass wir die Gelegenheit hatten, da auf diesem Wege an die Hörerschaft anzukommen.